Heute bei CT Uplink: PCs aufrüsten. RAM, Grafikkarte, Prozessor, SSD. Lohnt sich das und geht das heutzutage überhaupt noch? Bis gleich. Moin und herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mit Themen aus dem Magazin und drumherum. Mein Name ist Jan Schüssler und bei mir sind Carsten Spille, Niklas Dierking und Lutz Labs. Und wir sprechen heute über das Thema Computer aufrüsten. Ihr drei habt euch damit in der aktuellen CT-Ausgabe 17 befasst. Im Prinzip zu allen denkbaren Themen, von Massenspeicher über Grafikkarte, Prozessor, RAM, wenn es sein muss, Mainboard ja auch, aber das ist dann schon wieder so ein Grenzfall. Carsten, du beispielsweise hast dich mit Grafikkarten befasst, aber vorher wollen wir ja mal schauen, wann lohnt es sich überhaupt, Rechner aufzurüsten oder wann geht es überhaupt?
Ja, das ist immer so eine schwierige Abwägungsgeschichte, weil erstmal kostet Aufrüsten natürlich immer Geld. Also Aufrüsten ist so gut wie nie kostenlos. Also soll es sich ja auch lohnen. Und man möchte jetzt nicht irgendeine Möhre von vor 25 Jahren mit ein paar hundert Euro beglücken, um dann zu merken, hat sich ja alles nicht gelohnt, bringt nichts. Da läuft immer noch kein aktuelles Betriebssystem drauf oder was auch immer. Ein anderes Problem ist auch die Möglichkeit, ob man das überhaupt aufrüsten kann. Also viele Komponenten sind gerade bei kompakteren PCs und Notebooks ja auch verlötet. Da hat man dann zum Beispiel keine Chance. Also wir haben uns quasi auf Desktop-Rechner, große, kleine, mittlere beschränkt, wo die Komponenten tatsächlich gesteckt sind und wo man die mit haushaltsüblichen Werkzeugen tauschen kann.
So ein Sonderfall sind dann diese Mini-PCs, Intel NUC zum Beispiel, die wo du allenfalls eben den RAM aufrüsten kannst, genau, oder die SSD und das war's dann auch. Ja.
Ja, da ist der Prozessor verlötet, da hat man in der Regel keine Chance, den zu tauschen.
Thema Grafikkarten. Ich sehe, du hast hier einiges mitgebracht. Ja. Um was handelt sich's dabei? Und ich denke mal, eine Grafikkarte ist wahrscheinlich am ehesten das, wo man nicht sagen kann, ich stecke da jetzt eine deutlich größere Stärke rein und dann läuft alles.
Im Idealfall klappt das sogar, aber da gibt es einige Voraussetzungen, die man bedenken muss. Es gibt verschiedene Ansätze, um überhaupt zu sagen, ich muss jetzt eine neue Grafikkarte haben. Die naheliegendste ist, die alte ist kaputt. Das kann sein, dass man ein System hatte, wo im Prozessor die Grafik integriert ist und man das Restsystem gerne noch behalten möchte. Und wenn dann der Grafikausgang, kann ja zum Beispiel der Stecker drin abgebrochen sein oder es gibt einen Wackelkontakt oder was auch immer, dass man halt aus dem Mainboard, ich kann das hier mal zeigen, die haben hier hinten ja auch so Anschlüsse. Hier ist zum Beispiel der Grafikkartenanschluss. Das ist jetzt in dem Fall HDMI. Wenn das nicht mehr funktioniert, kann man in vielen Fällen eine Steckkarte dazu packen. Und dann muss man natürlich überlegen, was verkraftet mein System und was will ich überhaupt, wenn ich vorher mit der integrierten Grafik zufrieden war? Sprich, da soll nur ein Bild rauskommen, da will ich ab und zu mal Social Media checken oder ein paar YouTube-Tutorials mir angucken oder sonst was, andere Filme. Dann reicht im Prinzip so gut wie jede Grafikkarte, die man heute noch kaufen kann. Sollte einen PCI-Express-Anschluss haben, aber ansonsten reicht da tatsächlich auch was sehr, sehr Günstiges.
Die darf also ruhig 30 Euro kosten und so ziemlich das...
Ja, fast. Also ein klein bisschen einschränken sollte man es schon. Gerade unter Windows ist das so eine Sache. Da gibt es ja häufiger auch mal Treiber-Updates, die dann auch sicherheitsrelevant sein können. Und von daher sollte man schon eine nehmen, die noch im aktuellen Treiberzyklus der Hersteller drin ist. Die fallen halt irgendwann raus, dann gibt es keine neuen Treiber und nur selten Sicherheitsupdates. Also ich würde nichts mehr unter einer GeForce GT 1030, die ist schon am sehr unteren Ende wirklich und nur als Ersatz für eine integrierte Grafik zu gebrauchen. Aber darunter würde ich nicht mehr gehen oder entsprechend einer Radeon RX 550.
Wo liegt sowas preislich dann etwa?
So knapp unter 100 Euro.
Aber ich muss mehr beachten. Also wenn ich sage, ich möchte vielleicht auch mal zocken damit, der Rechner ist 4-5 Jahre alt und ich spiele nicht viel, aber gelegentlich und merke, ach, das, was ich damals mir gekauft habe, zum Beispiel könnte ja eben eine 1030er GeForce sein und jetzt möchte ich doch mal den ein oder anderen Titel in einfacher Auflösung zocken können.
Ja, da sollte man darauf achten, dass im System, gerade das ist gerade ein Problem bei Komplett-PCs, dass im System ein PCIe X16-Steckplatz, wie dieser hier zum Beispiel, also muss jetzt nicht so eine Metallumrandung haben, aber der muss von der Länge her passen.
Genau, also wir sehen gerade den längsten möglichen PCI-Express-Steckplatz, genau. Der so 11 Zentimeter, was das auch immer sind.
Ja, genau. So Pi mal Daumen könnte hinkommen. Der hat hinten meistens auch noch so eine kleine Lasche dran, um die Grafikkarte zu arretieren. Sowas sollte das Board haben. Ganz oder wenige Komplett-PCs haben das manchmal nicht. Wenn der Hersteller sagt, wir bieten diese Modellreihe eh nur mit integrierter Grafik an, kann es sein, dass die sowas nicht haben. Also sollte man vorher nachgucken im PC. Und für die meisten aktuellen Grafikkarten, die auch spieletauglich sind, braucht man auch einen Stromanschluss vom Netzteil zusätzlichen.
Zum Beispiel so ein vierpoliger oder 2x4 sind das?
Das ist tatsächlich sogar der ganz neue Stromanschluss. Der hat, das ist der ATX 12 Volt High Power. Den gibt es von 300 bis 600 Watt. Das ist auch drauf gedruckt. Muss aber nicht ganz so schlimm sein. Also im Normalfall, die älteren Netzteile seit mindestens 10 Jahren haben einen 6-poligen Anschluss. Viele auch einen 8-poligen Anschluss. Damit kommt man schon recht weit.
Die 6-poligen Anschlüsse sind bei Mittelklasse-Grafikern nach wie vor Standard?
Nur bei älteren. Also die moderneren Mittelklasse-Karten, die haben sich alle quasi auf den 8-poligen eingeschossen. Da kann man manchmal noch mit Adaptern arbeiten. Am besten ist aber, man guckt, ob man wirklich schon einen 8-poligen hat.
Ich erinnere mich, dass vor 10, 15 Jahren, ich habe ja mal eine Zeit lang auch PC-Teile verkauft und dass es ganz üblich war, dass man sich so Adapter, ich sag mal, so ein Gefrickel zusammengesteckt hat. Da hat man dann teilweise Molex-Stecker, zwei Stück jeweils auf einen.
Nicht.
Und dann die zwei 6-Pin-PCI-Express-Stecker nochmal über einen Adapter auf den 8-Pin.
Also ich weiß, das habe ich auch schon mal getan früher.
Das ist das Maximum, zu dem man wirklich noch verantwortungsvoll raten kann. Das Maximum, zu dem man wirklich noch verantwortungsvoll raten kann, ist wirklich ein Adapter, aber keine Adapterkaskaden. Das würde ich auf keinen Fall machen.
Ist blöd.
Je weniger Adapteure, desto besser. Manchmal lässt sich es nicht ganz vermeiden. Zum Beispiel, wie wir hier gerade gesehen haben, an diesem neuen 16-Pol-Anschluss. Wenn man so einen, den kann man, ich weiß nicht, kann ich ja mal hier dichter rangehen. Wir haben ja auch, glaube ich, so eine kleine Minicam, da gehe ich jetzt mal dichter ran. Das ist hier also dieser 16-Pol-Anschluss.
12, 16, 12.
Also er hat 12 Kontakte und 4 Sense-Pins. Also insgesamt sind es 16 elektrische oder Massekontakte. Aber für den Strom- und Massefluss sind 12 Kontakte
vorgesehen. Also wir sehen einen Stecker, der im Prinzip ähnlich aussieht. Erstmal wie ein normaler ATX-Stecker, ein Stromversorgungsstecker, nur eben ein bisschen kürzer und aber auch mit etwas kleinerem Pin-Abstand.
Mhm, genau,
also es wird kein anderer Stecker, man wird keinen anderen Stecker da reinwürgen können, wenn man es versuchen würde.
Nee, so. Das sollte man auch nicht mit Gewalt arbeiten und aber immer darauf achten, dass sie einrasten.
Das ist schon mal vielleicht gleich mal, überhaupt wenn man das Ganze aufrüstet, mit Gewalt geht gar nichts.
Nein, ne? Also es
man
sollte
kann ja noch andere Sachen irgendwo richtig reinstecken, wo sie nicht reinpassen. Und
es sollte alles ohne Gewalt passen. Und wenn nicht, dann sollte man nochmal gucken, ob man wirklich richtig alles angesetzt hat. Ja. Das Einzige, was ein bisschen brachialer ist, sind die RAM-Slots. Da muss man auf die Kerben achten. Aber kann manchmal sein, dass man da etwas mehr Kraft aufwenden muss. Man muss aber trotzdem vorher gucken, dass die Kerben und die Nute
auf der richtigen Seite.
Auch auf der richtigen
da,
Seite.
Da habe ich, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren also Dinge erlebt, wo man hinterher sagen kann, offenbar passt auch DDR3-RAM in einen DDR2-Slot. Ob es läuft, steht auf einem anderen Blatt, aber gut. Stichwort, ob es mechanisch passt,
genau,
ist ja auch noch so ein Problem bei Grafikkarten.
Ja, also gerade so moderne High-End-Karten, gut, die will man jetzt vielleicht nicht unbedingt in die ältesten Rechner stecken, aber da können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen, dass die Komponenten auch ein bisschen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein können. High-End-Grafikkarten können sehr, sehr lang sein, also bis zu 35 Zentimeter und 4 Slots in der Dicke. Also das sind, ich kann das hier jetzt mal am Beispiel zeigen, das hier ist eine 2-Slot-Karte und die wäre dann quasi doppelt so dick. Also wenn ich diese beiden nebeneinander stelle.
Sag doch mal in Zentimetern für die Leute, die
das sind, zuhören. Das sind dann insgesamt, wollte ich gerade zukommen, ich wollte nur noch zuerst mal hier zeigen, wenn ich die beiden nebeneinander stelle, sind das ungefähr 8 Zentimeter in der Dicke. Und da gibt es halt auch Grafikkarten, die alleine schon so viel Platz brauchen. Und da muss man vorher im Gehäuse wirklich genau nachschauen. Also A, passt es nach hinten, die Länge? oder ist da irgendwie ein Laufwerkskäfig? Kann ich den eventuell rausschrauben, wenn der nicht in Benutzung ist? Oder ist der fest vernietet oder sogar verschweißt? Da sollte man vorher mal den Zollstock oder den Gliedermaßstab dran halten und gucken, ob da wirklich alles passt.
Stichwort Grafikkarten und Treiber. Du sagst ja, wichtig ist vor allem, dass die Grafikkarte noch mit Treibern versorgt wird. Ja. Ansonsten kann man sich eigentlich alles erlauben von der Preisklasse her, was man möchte. Was die Windows-Treiber angeht. Nun hat nicht jeder Mensch Windows. Mhm. Niklas, wenn ich einen Linux-Rechner habe und trotzdem meine Grafikkarte aufrüsten möchte, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Linux wird dann ja häufig benutzt, um ältere Rechner wiederzubeleben.
Genau, da kommen wir später nochmal zu.
Aber hey, man kann Linux auch durchaus ganz bewusst als primäres Betriebssystem nutzen. Mhm. Und ich denke, das machen sogar verdammt viele. Und wenn ich meine Grafikkarte aufrüsten will, weil ich auch gerne zocke unter Linux, muss ich auf irgendwas mehr achten als bei Windows-PCs?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die meisten Treiber für die Hardware-Komponenten im Linux-Kernel stecken. Das ist eigentlich erstmal eine sehr bequeme Angelegenheit, weil ich dann die Sachen nicht irgendwie mehr aus dem Netz zusammensuchen muss. Jetzt ist es aber so, dass erstmal nicht alle Treiber da drin stecken, nämlich zum Beispiel keine proprietären Treiber. Und die braucht man eigentlich zum Beispiel, wenn man mit einer Nvidia-Grafikkarte zocken will. Also da gibt's auch einen quelloffenen Treiber, der kann aber zum Beispiel nicht die Taktraten anpassen. Ne? Das heißt, wenn ich damit jetzt zum Beispiel zocken will, dann macht das wahrscheinlich weniger Spaß. Ne? Also da muss ich schon mal drauf achten. Das birgt auch noch so ein paar Fallstricke. Zum Beispiel, wenn ich diesen proprietären Nvidia-Treiber nachinstalliere, dann verzichte ich zum Beispiel auf Secure Boot, weil das beides nicht gut zusammenspielt. Und genau, grundsätzlich ist es immer so, dass ich vielleicht nicht zur allerneuesten Hardware-Generation greifen sollte. Ne? Also das gilt dann auch zum Beispiel für diese Intel Arc-Grafikkarten, wie wir hier auch eine auf dem Tisch liegen haben. Da hat es zum Beispiel dann auch ein bisschen gebraucht, bis der Linux-Kernel die mit denen vernünftig umgehen konnte. Also vielleicht sollte es nicht immer das Neueste sein, sozusagen, ne? Sondern vielleicht wartet man ein, zwei Generationen ab.
Ich höre da so ein bisschen zwischen den Sätzen raus, aber wenn du eine AMD-Karte nimmst, bist du eigentlich besser dran?
Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, was man mit der Karte machen will, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel damit irgendwelche Berechnung für Machine Learning oder sowas machen will, ne? Da brauche ich zum Beispiel CUDA, dann will ich vielleicht eher eine Nvidia-Grafikkarte. Es ist so, dass man mit den AMD-Karten, mit den Radeon-Karten erstmal meistens weniger Aufwand hat, weil sie einfach out of the box funktionieren, das stimmt.
Lutz, du hast dich ja mit dem Thema Aufrüsten von Datenträgern befasst.
Ja.
Machen wir einen Themensprung.
Machen wir.
Gibt es irgendwas, was muss ich beachten? Wann sollte ich auf jeden Fall aufrüsten?
Ich habe hier nochmal so ein ganz altes Schätzchen mitgebracht. Das ist eine WD-Platte mit, also in 3,5 Zoll Festplatte mit 1 Terabyte. Wer sowas noch in seinem Rechner hat, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob nicht jetzt mal ganz, ganz schnell Zeit ist aufzurüsten. Weil die hier stammt zum Beispiel aus dem Jahre, ich glaube, 2010. Und die Garantie ist jetzt seit 10 Jahren abgelaufen. Das heißt, der Hersteller glaubt nicht, dass die Platte noch funktioniert. Ich frage mich dann immer, warum Menschen so eine Platte in ihrem Rechner 10 Jahre benutzen.
Wenn du die Parameter mit zum Beispiel mit Smart regelmäßig überwachst.
Ja,
nein, ich will das gar nicht rechtfertigen.
Also,
das
ist nein, nichts so eine Platte eine fällt ist. Irgendwann aus. Und also beim Festplan ist es ja nun mal so. Die Frage ist nicht, ob sie ausfallen, sondern nur, wann sie ausfallen. Weil irgendwann ist die Mechanik einfach mal kaputt.
Geht
das
bei
kann
SSDs
sehr lange
auch.
Dauern.
Geht bei SSDs
aber ja, auch. Ja, aber es ist immer keine Mechanik dabei.
Ja, das. Ne? Ich sehe das Argument.
Genau. Das ist gut. Natürlich gibt es sowas hier auch noch in etwas kleiner. Das ist jetzt hier eine Notebook-Festplatte, die ich noch in der Hand habe. Dann 2,5 Zoll. Die ist natürlich ganz einfach, also die hier ist jetzt nicht ganz so alt, 2017, aber egal. Aber auch die wird natürlich dann irgendwann kaputt gehen. Die meisten Hersteller geben also bei den Konsumerplatten 3 Jahre Garantie. Und am besten dann, also am einfachsten, wenn man sieht, man, also die Leute, die es sehen können, sehen es jetzt auch, tauscht man die durch eine SATA SSD aus, weil die sind einfach... Ja, rausnehmen, reinstecken, gut sein.
Also wir können das ja mal für alle, die zuschauen, gerade in die Detailkamera halten.
Genau, die sehen einfach sehr, sehr gleich aus. Wenn man eine 3,5 Zoll Festplatte durch eine SSD ersetzen möchte, dann passt das mechanisch vielleicht nicht ganz so gut. Aber zur Not reicht da auch ein Streifklebeband, dass man das irgendwo einfach dran klebt, weil da keine Mechanik drin ist. braucht man auch nicht wirklich feste Schrauben. Ne? Das ist das Einfachste. Ne? Image machen, Image wieder draufspielen, auf die neue Platte fertig, glücklich sein. Das wird sich auch in der Geschwindigkeit bei einem Rechner bemerkbar machen.
Aber ganz darum, massiv sogar.
Darum geht's ja jetzt eigentlich hier heute, ne? Beim Aufrüsten, dass man irgendwie sein altes Schätzchen nochmal so ein bisschen weiter tragen kann. Und vor allen Dingen also der Start von Anwendungen, der ganze Start vom Betriebssystem, das geht halt alles viel schneller. Und zwar nicht, weil so eine SSD so ganz viel toll schneller ist, sondern weil so eine Festplatte eben erstmal die Daten suchen muss, wenn sie danach gefragt wird. Also, was weiß ich, beim Betriebssystemstart werden ja so viele, viele hundert, wenn nicht gerade tausend kleine Dateien irgendwo geladen. Und die Platte muss halt irgendwie erstmal den Kopf an die richtige Stelle bringen. Und dann muss sie warten, bis dann mal langsam der richtige Sektor vorbeikommt. Und das kann dann halt mal so ein paar Millisekunden dauern. Und bei einer SSD ist es einfach so, es ist innerhalb von ein paar Mikrosekunden sozusagen da.
Ein paar Millisekunden klingt jetzt gar nicht nach viel, ne?
Eigentlich, nee, aber wenn du das natürlich bei 1000 Dateien nimmst, dann bist du schon wieder bei ein paar Sekunden.
Das stimmt, ja.
Ist nicht gerade vielleicht auch ein guter Moment, eine SSD zu kaufen, weil die besonders günstig sind zurzeit?
Ja, das ist sowieso richtig, aber ich meine, also ich glaube, es ist, wer noch eine Festplatte im System hat und davon brütet, wenn nicht wirklich die 20, 30, 40 Euro dagegen sprechen, dann bitte jetzt kaufen.
Ja, eine interessante Frage an dieser Stelle wäre ja, benutzt noch jemand, nicht von uns jetzt, sondern von den Zuhörern, Zuschauern, tatsächlich einen Rechner, in dem sich als Systemlaufwerk eine konventionelle Festplatte befindet? Bitte kommentiert. Das wird mich interessieren. Und wenn ja, einfach weil es bisher läuft oder weil es einen speziellen Grund gibt. Das kann ja auch sein. Meine Vorstellung ist immer so, wenn ich aus irgendeinem Grund ein super wichtiges Windows XP-System habe, kann ich, früher hieß es immer, eine SSD, wenn das ein alter Rechner ist, zum Beispiel für eine Industrieanwendung, und da läuft XP drauf auf einer Festplatte, sollte man keine SSD einbauen? Das ist Geschichte, oder? Die räumen sich selbstständig auf und...
Ja. Das ist wahrscheinlich Geschichte. Aber es gibt tatsächlich einen Grund, weshalb noch Festplatten in Rechnern drin sind.
Nämlich?
Ich hatte gerade eine Mail von einem Leser, der mir das erzählt hat. Und zwar ist der ehrenamtlich dabei, irgendwelche Rechner zusammenzuschrauben für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und dann fehlt eben das Geld für diese 20 Euro für die SSD, fehlen einfach.
Das heißt, du nimmst dann im Prinzip ausrangierte Festplatten, genau, die im Gebrauchthandel irgendwo auftauchen, die quasi, ich vermute, einfach nichts kosten.
Quasi nichts kosten. Und dann, natürlich kann man dann auch sagen, wenn beim Aufrüsten jetzt, ne, also von den Zuhörern, Zuschauern, wenn da eine SSD überbleibt, so eine alte SATA-SSD mit 128 oder 256 Gigabyte, man selbst kann wahrscheinlich kaum noch was mit anfangen. Aber man kann natürlich mal gucken, ob es irgendeine gemeinnützige Stelle gibt in der Stadt, die man dann damit glücklich machen kann.
Wichtig, vorher den Datenträger auf jeden Fall verlässlich löschen, Secure Erase oder ansonsten verschlüsseln und dann die Partition löschen, wäre auch noch ein Trick.
Genau. Ja, also ich denke mal, Secure Erase ist schon sinnvoll. Ja. Aber das wollte ich jetzt auch nochmal loswerden. Weil ich habe mich über den Leser, gefragt, ey, sag mal, warum willst du denn noch eine Festplatte einbauen? Also, heute noch, ne? Haben sie mich falsch verstanden. Das war genau diese gemeinnützige Geschichte. Und das fände ich eigentlich eine gute Idee.
Ich sehe, auf dem Tisch liegen nicht nur ein paar Festplatten, sondern auch kleine Speicherchip-Module, die M2 SSDs wahrscheinlich sind. Ja, genau.
Genau. Hier gibt's da, ich habe jetzt mal drei verschiedene hier mitgebracht, und zwar.
Wir halten die mal in die Kamera.
Wir halten die mal
in die Kamera für alle, die zuschauen.
So. Nimm mal erstmal die beiden ohne Kühlkörper vielleicht. Die sind nämlich auf Anhieb kaum zu unterscheiden. Da muss man schon sehr nah rangehen. Vielleicht Vorgeschichte. Diese M2-Slots, die gibt es in verschiedenen Versionen. Nämlich einmal PCI Express und einmal in SATA. Also SATA ist ja das, was man normalerweise so als 2,5 Zoll Gehäuse kennt. Gibt es aber eben auch für M2. Und die haben meistens zwei Kerben. Nein, M2 SATA SSDs haben immer zwei Kerben. Da muss man gucken, ob die reinpassen. Also ob man nämlich eine M2 SATA oder eine M2 PCI Express SSD in sein Mainboard reinstecken kann, das verrät in meistens das Handbuch.
Gibt es nennenswert Systeme, in denen wirklich nur eine SATA SSD im M2 Slot laufen würde?
Das ist eine gute Frage. Kann ich ja nicht beantworten.
Du kannst das auch nicht sagen.
Ich bin ja kein Bordspezialist, ne?
Ja.
Aber es gibt inzwischen die meisten Systeme heute, da läuft eben kein SATA mehr drin, soweit ich das weiß. Weil die das einfach nicht mehr reingebaut haben.
Was ja logisch ist, weil SATA bzw. NVMe-SSDs ja so sportbillig sind inzwischen.
Ja, genau. Kein Unterschied quasi, ne? Genau, und das, also SATA ist sowieso viel langsamer. Wir reden bei SATA von, was weiß ich, 550 Megabyte pro Sekunde und 100.000 IOPS, das bezeichnet diese Fähigkeit, möglichst schnell auf viele, viele kleine Dateien zuzugreifen.
Also IOPS heißt Input and Output Operations per Second.
Ganz maximal.
Genau. Ja.
Und bei modernen PCI Express SSDs liegt das eher so bei, also bei ganz modernen, bei 1,5 Millionen IOPS.
Genau. Und was machen so Festplatten im Vergleich?
100.
150.
150. Okay,
das ist ein Unterschied. Da wird auch sehr schön deutlich, warum. Also ja, Anekdote wieder, ne? Auch vor 15 Jahren, als ich das Zeug verkauft habe. Ich habe wirklich, ja, ich möchte, dass mein Rechner schneller wird. Ich brauche einen besseren Prozessor. Ich dann irgendwann wirklich angefangen zu sagen, nein, du brauchst eine SSD, wirklich. Mhm. Und Massen von SSDs verkauft und gesagt, ja, du, auch wenn sie bespielt wurde, auch wenn du die Packung aufgerissen hast und du nicht zufrieden bist damit, ich nehme das Ding natürlich zurück. Natürlich kam keine einzige zurück, weil wenn die Leute merken, dass Photoshop nicht mehr in 40 Sekunden, sondern in 4 Sekunden startet, man gibt es nicht mehr her danach.
Das ist wie ein neuer Rechner, vom Gefühl her, ne? Gewesen. Genau. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern.
So, dann haben wir hier noch eine SSD, da ist ein dicker, fetter Kühlhörer drauf. Dicker, fetter ist es noch nicht.
Zeigen wir die auch nochmal.
Das ist jetzt eine PCI Express 5.0 SSD, also so eine besonders schnelle. Das ist eine so mit den 1,5 Millionen IOPS und bei der sequentiellen Geschwindigkeit 550 Megabyte pro Sekunde SATA, die schafft eben 12 Gigabyte pro Sekunde. Ja, also wer jetzt so sich überlegt, merkt man das? Normalerweise nein. Wenn man aber viele, viele große Dateien bearbeitet, meinetwegen Videoschnitt macht, das ist immer so das klassische Beispiel dafür, da merkt man es.
Also oder da, ne? was mir tatsächlich, ich habe sehr häufig vor ein paar Jahren immer diese Aussage gehört, naja, also wenn du schon eine SSD hast, der Wechsel auf NVMe, das machst du ausschließlich, weil es verfügbar ist und weil es gibt, aber nicht, weil es schneller ist. Und naja, ich habe ja, also in meinem alltäglichen Betrieb hier bei CT gehört ja der Umgang mit VMs. Nur upgrade ich die dann häufig oder spiele Updates ein und dann regelmäßig muss man die dann auch ein bisschen aufräumen und sagen, okay, komprimiert die Festplatte mal neu, beziehungsweise komprimiert wird sie nicht, aber die alten unbenutzten Sektoren werden ausgefiltert und freigegeben. Dieser Prozess dauerte schon so bei der durchschnittlichen Windows 10 VM irgendwie mit der SATA-SSD vielleicht 30 Sekunden und mit der NVMe-SSD eher so 10 Sekunden. Mhm. Also es ist schon dann auch teilweise sehr spürbar, dass NVMe schneller ist. Und das war nur eine PCI Express 3.0. Also,
Wer übrigens gar keinen Slot für so eine M2-SSD hat, sondern aber gerne was richtig Schnelles hat, weil er eben viel mit großen Dateien rumhantiert. Man kann sich natürlich auch so für 10 Euro oder sowas so eine Mini PCI Express Karte kaufen, wo man dann so eine M2 SSD reinstecken kann.
Es handelt sich um eine im Prinzip um eine Slot Platine, die nichts anderes tut als eine
4 Leitungen aufs Mainboard.
4 Leitungen genau und mit einem mechanischen Sockel für die M2 SSD.
Genau.
Das sieht nach viel Stress aus. Weil ich ja ein Mainboard haben muss, das auch versteht, dass es von einem PCI Express-Slot aus booten soll.
War jetzt eine ganz andere Geschichte. Darüber reden wir jetzt nicht. Also da, das würde ich dann bei einem älteren System, auch wenn vielleicht ein M2-Sockel drauf ist und man aber nicht das Handbuch nicht mehr findet oder so, wenn da eine SATA-Festplatte drin ist oder auch eine zu kleine SATA-SSD, dann würde ich einfach wieder eine SATA-SSD kaufen. Bevor ich mir den Stress mache und dann funktioniert es vielleicht nicht und dann muss ich es zurückschicken und der große Geschwindigkeitsgewinn ist wahrscheinlich eh nicht drin.
Ja, Hauptsache SSD.
SSD, ganz genau.
Niklas, du hast ja, also jetzt nochmal als Überblick, in der CT17 haben wir diese PC, günstig aufrüsten statt neu kaufen, Titelgeschichte, die besteht aus 8 Artikeln insgesamt. Und mit einer Einleitung und noch einem kleinen Zusatzartikel, wie du zum Beispiel nach einem Festplatten- oder einem SSD-Tausch dein Betriebssystem völlig stressfrei von A nach B transferieren das kannst.
Das Windows-Betriebssystem.
Und Niklas, du hast einen Artikel geschrieben dazu,
bei dem man, ich dachte, das ist ja schick, ich kann nicht nur die Hardware aufrüsten, sondern ich kann auch die Software aufrüsten.
Also und das kostet nicht mal was.
Ja, vielleicht auch ein Vorteil. Und du empfiehlst dann ein Lubuntu. Das ist ein super schlankes.
Genau, das ist eine sehr, sehr schlanke Linux-Distribution. Vielleicht erstmal, warum kommt man vielleicht darauf, auch Linux oder also ne, ein alternatives Betriebssystem als Aufrüstoption in Betracht zu ziehen? Zum einen würde ich sagen, bietet sich das sehr an bei einem Rechner, in den ich vielleicht gar nicht mehr investieren will. Ne? Also das ist vielleicht irgendwie ein alter Tower, das ist irgendwie ein altes, klobiges Notebook, was irgendwie 5 bis 10 Jahre alt ist und was ich noch zu Hause rumliegen habe. Um dem sozusagen einfach nochmal neues Leben einzuhauchen. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Sache ist natürlich, es gibt ja auch ein drohendes Support-Ende von Windows 10. Ne? Und vielleicht sind nicht alle Rechner in der Lage, auf Windows 11 umzusteigen. Dann kann das natürlich auch eine alternative Route sein, die man einschlagen kann. Und genau. Da kommt es natürlich, hängt es ganz maßgeblich davon ab, ob das glückt, von der Wahl der Distribution, ne? Weil nicht alle Linux-Distributionen sind gleich. Es gibt ganz viele unterschiedliche und die sind auch zum Beispiel in ihrem Ressourcenverbrauch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt halt schmalere Distributionen. Dazu gehört halt das Lubuntu, das wir jetzt in dem Linux-Aufrüstartikel vorgestellt haben. Aber es gibt natürlich auch ausgewachsene Distributionen mit einer riesen Desktop-Umgebung, die schon eine ganze Software-Suite mitbringt, sehr viele Hintergrundprozesse. Dann ist der Unterschied jetzt vielleicht auch gar nicht so groß.
Da würde ich jetzt klassisches Ubuntu sehen.
Genau, zum Beispiel das normale Ubuntu-Desktop mit einem GNOME-Desktop oder vielleicht auch eine Distribution, die einen ausgewachsenen KDE-Plasma-Desktop mitbringt. Da werde ich jetzt vielleicht dann im Vergleich zu Windows keinen riesigen Geschwindigkeits- oder keinen Schwuppdizitätsunterschied feststellen.
Ja, nun gibt's ja auch, wie gesagt, das hatten wir vorhin schon, die Fälle, in denen man einen Rechner aufrüsten möchte, der schon auf Linux läuft. Mhm. Grafikkarte ist das Thema wahrscheinlich am wichtigsten. Wie ist es, wenn ich das allgemein das Gefühl habe, der Rechner läuft ein bisschen zäh? Mhm.
Da würde ich ganz ähnlich vorgehen wie auch unter Windows. Ne? Also da würde ich einfach einen Blick mal in den Systemmonitor werfen. Genau, einfach mal schauen, okay, wo ist denn hier gerade meine Auslastung? Ne? Ist meine Datenträgerauslastung hier irgendwie gerade im roten Bereich? Kommt mein Prozessor ans Limit, wenn ich den Browser aufmache oder ein Textverarbeitungsprogramm? Genau, da würde ich ganz klassisch sozusagen vorgehen, wie auch wenn ich jetzt mal einen Blick in den Taskmanager werfe. Bei Gaming sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt es so, aber auch zum Beispiel so Software-Tools, um jetzt die Performance nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, zum Beispiel Mango hat, worüber meine Kollegin Liane Dubovi mal einen Artikel geschrieben hat, wo ich dann nochmal sehe, okay, was läuft, also was, welche Komponenten kommen mir eigentlich gerade in dem Spiel zum Beispiel ans Limit, ne? Das ist dann, das wird so drüber gelegt und dann kann ich sehen, okay, wie viel Frames per Second kann ich hier rausholen, das würde ich dann vielleicht empfehlen, um da drauf zu schauen.
Stichwort, was wir haben über Grafikkarten geredet, über Datenträger, über Linux. Ein Punkt ist natürlich auch klar, Prozessor und RAM.
Ja.
Tatsächlich ist beim Prozessor mein Eindruck gewesen, nachdem ich die Artikel überflogen habe, die Wahl ist eigentlich bei AMD gegeben. Also da kann es eine gute Idee sein, den Prozessor aufzurüsten. Bei Intel-Systemen brauche ich aber schon wirklich Glück.
Ja, also das ist, da muss man wirklich sagen, AMD hat da gerade mit der ARM4-Plattform, die sie 2017 rausgebracht haben mit den Ryzen-Prozessoren zusammen, im Moment einen ziemlich guten Lauf hingelegt. Die ARM4, die kann tatsächlich, wenn das BIOS mitmacht, können da tatsächlich auch noch sehr moderne Ryzen 5000-Prozessoren drauf, die vor 2 Jahren erst rausgekommen sind. Zum Beispiel habe ich hier mal so eins von diesen Boards mitgebracht. Das ist ein mit X370-Chipsatz, da wo wir gerade auch noch die SSD drin reingetan haben. Da gibt es tatsächlich ein BIOS-Update für, um zum Beispiel ein Ryzen 7 5800X3D sogar mit dem 3D-Cache für besonders hohe Spieleleistungen unter anderem rein zu verpflanzen. Da muss man zum Beispiel darauf achten, dass man dieses nötige BIOS-Update, sollte man auf der Webseite des Herstellers mal schauen, einspielt, bevor man den Prozessor tauscht, weil sonst wird der neue Prozessor oft nicht erkannt und dann bootet's nicht.
Oder wenn du Glück hast,
bootet's,
aber es zeigt unbekannter Prozessor oder irgendwie.
Das passiert eher selten inzwischen, leider.
Früher war das gängig. Dann hieß es so Pentium-CPU. Punkt.
Ja, aber sonst lief alles auch mit der richtigen Geschwindigkeit und so meistens.
Ja,
aber
ja,
das ist mittlerweile leider eher die Ausnahme. Also mag sein, dass es das nochmal gibt. Also dieses, was wir so im Testbetrieb meistens erleben, ist schwarzes Bild. Und da passiert nichts. Es gibt Boards, die haben ein sogenanntes BIOS-Flashback. Da kann man dann von einem USB-Stick, selbst ohne eingesetzten Prozessor, einfach das BIOS updaten. Netzteil muss natürlich dran, Strom braucht er schon. Und dann sollte das auch gehen. Aber im Zweifelsfall, gerade beim Aufrüsten, ist es ja auch nicht das Problem, wenn der Prozessor jetzt nicht gerade die Grätsche gemacht hat, erst BIOS-Update, dann Prozessor tauschen. Und bei Intel, was du angesprochen hast, ist das ein größeres Problem, weil da ist es mittlerweile so, dass Mainboards, wenn dann höchstens noch einen Refresh vertragen, also in zum Beispiel die Boards der 600er-Serie passen jetzt auch noch die 13.000er-Prozessoren, vielleicht die 14.000er, das weiß man noch nicht, die kommen erst in der zweiten Jahreshälfte. Und meistens ist es halt so, da gibt es dann quasi so eine Verdongelung von Plattform und Prozessor. Das heißt, ich kann höchstens innerhalb einer Generation aufrüsten und das lohnt sich in der Regel nur, wenn ich einen Prozessor mit irgendwie zwei Kernen nur habe, irgendeinen ollen Pentium oder einen kleinen Core i3 von früher und will dann auf einen 6-Kerner aufrüsten. Und da kommt natürlich noch zusätzlich hinzu, Intel wechselt ja dann häufiger, wie gesagt, die kompletten Plattformen, dann gibt es weniger Mainboards und weniger Prozessoren. Das heißt, man bekommt im Prinzip nur noch Restbestände, die sind dann aber wieder überteuert für das, was sie eigentlich leisten.
Also statt jetzt, ich sag mal, du hast einen 7000er Generation Intel Celeron da drin, ja, und überlegst dir, jetzt möchte ich aber einen Core i7 oder i9 haben, ja, wird es wahrscheinlich sogar billiger sein zu sagen, ich kaufe einfach ein top aktuelles Board und einen aktuellen i5, der wahrscheinlich auch schneller sein wird
als der damalige. Das könnte schon sein. Also wenn ich mir jetzt überlege, einen i7 7700 zu kaufen, der jetzt, den gibt es neu eigentlich gar nicht mehr. Da muss man gucken, ob irgendwelche Shops noch Restbestände haben oder auf den Gebrauchtmarkt vertrauen. Da kann man natürlich auch wieder Schnäppchen machen. Aber in der Regel kommt man mit einem moderneren System da besser weg. Das ist natürlich auch viel mehr gebastelt. Das muss man dann auch wissen, ob man das möchte oder ob einem das vielleicht die 20, 30, 40 oder je nach Portemonnaie-Stand 100 Euro mehr wert ist, dass man eben nur den Prozessor tauscht.
Und jetzt habe ich gerade den 7000er als Beispiel. Der wäre, ist die Frage, ob das einem wichtig ist, aber der wäre nicht offiziell Windows 11 kompatibel.
Genau. Das kommt auch noch dazu. Da müsste man dann mit Registry-Hacks arbeiten. Also bis jetzt funktioniert das aus eigener Erfahrung noch ganz gut, aber man weiß nie, ob das nächste Security-Update noch ankommt. Das ist immer so ein kleines Wabonspiel.
Eine Investition in tote Technik, ja, so quasi, die man dann.
Das Gleiche gilt übrigens auch für Arbeitsspeicher. Ja, genau, ja. Da muss man auch. Also im Moment ist es ja, sind sowohl noch DDR4 als auch DDR5-Module aktuell. DDR5 logischerweise das neuere. Das wird von den modernen Intel-Plattformen und von der AMDs AM5 ausschließlich unterstützt. Bei Intel gibt es auch noch Boards mit DDR4. Und da sind die Preise im Moment auch eigentlich bei beiden noch ganz gut. Also pro Gigabyte zahlt man einen relativ niedrigen Betrag. Beim älteren DDR3-Speicher, was bis ungefähr, wann war es denn so, 2014, 15 rum, der Stand der Technik war, da zahlt man pro Gigabyte, wenn man denn jetzt aufrüsten will, weil 4 Gigabyte doch nicht mehr reichen. Also wir empfehlen mindestens 8, besser 16, ja, wenn es geht. 32 ist dann schon, kann man machen, wenn man gerade ein günstiges Angebot findet oder eine Anwendung hat, wo man sagt, ich weiß, dass ich so viel Speicher brauche.
Bevor man das macht, erstmal vielleicht doch mal im Ressourcenmonitor gucken, wie viel RAM überhaupt belegt ist.
Virtualisierung. Ich kriege meine 32 Gigabyte regelmäßig an Anschlag. Das
ja, okay, ist die Frage, ob man das braucht. Ist ja aber auch eine Anwendung. Also wenn man das macht, dann mag es sich lohnen, aber generell gilt, dass man bei DDR3-Speicher gerade neu, gebraucht aber auch schon, deutlich mehr pro Gigabyte zahlt.
Als ja, und das lohnt sich dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Also nee. Wenn das so Board 10 oder mehr Jahre alt ist, dann kann man sich irgendwann überlegen, machen wir mal neu.
Also ist es auch, wo du das gerade ansprichst, eigentlich ein ganz guter Cut, wo man mal so überlegen kann, so ungefähr 10 Jahre danach muss man schon wirklich mit sehr spitzen Bleistift rechnen.
Bei AMD ist es ja so, dass alles ab Ryzen, alles was irgendwie Ryzen hieß, mit automatisch auch DDR4 Plattform ist.
Ja.
Und alles, was DDR3 ist, ist wahrscheinlich diese uralte Bulldozer-Piledriver-Generation, die vor allem als Heizung funktioniert, aber nicht als Prozessor.
Genau.
Ja.
Apropos tote Technik, ist jetzt schon ein bisschen her, dass das Stichwort gefallen ist, aber genau, wo wir bei Prozessoren und tote Technik waren, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man das noch wirklich will, aber wer auf Biegen und Brechen noch ein 32-Bit-System weiter betreiben will, ne? Für den wäre Linux vielleicht auch eine Alternative. Ich habe auch nochmal in die Sendung unseren Linux-Netzplan mitgebracht, den wir letztes Jahr entwickelt haben. Vielleicht können wir den einmal kurz einblenden. Das ist so eine kleine Entscheidungshilfe, um sich für eine Linux-Distribution zu entscheiden. Und da haben wir zum Beispiel auch einige Optionen, die noch weiter 32-Bit unterstützen. Ne? Also dazu gehört dann zum Beispiel Debian. Davon gibt es einen 32-Bit-Ableger. MX-Linux hat noch einen 32-Bit-Ableger. Linux Mint. Genau. Und eine Distribution, die wir auch in dem Linux-Aufrüstartikel vorgestellt haben, das ist Bunsen Labs. Das ist nochmal, wer es noch schmaler als Lubuntu braucht, was eigentlich das Schmalste der Ubuntus ist, aus der Ubuntu-Familie, der kann zum Beispiel zu Bunsen Labs greifen. Die haben auch einen 32-Bit-Ableger und die verzichten dann auch auf eine ausgewachsene Desktop-Umgebung, sondern haben nur noch so einen Window-Manager sozusagen mit drin, der dann einfach nur noch Fenster darstellt, aber sonst ist die grafische Oberfläche sehr, sehr spartanisch. Aber da kann ich auch noch so ein altes System sehr komfortabel mit betreiben.
Ist das dann für Leute, die ihr Netbook der ersten Generation noch weiter
genau,
benutzen
wollen? Genau, so ein IPC oder so.
Genau. Ja, nach der Generation klingt das spontan.
Ja. Ja. Genau. Also muss man aber auch sagen, prinzipiell die meisten Systeme der letzten 10 Jahre sind, wenn es nicht wirklich ultra-low-cost-Geräte waren, sind eigentlich auch 64-Bit.
Genau. Aber wenn da noch emotionaler Wert dran hängt oder so, wer weiß.
Oder man hat irgendeine seltene Hardware, die oder einen Treiber signiert braucht, den es für 64-Bit nicht gibt,
weiß ich nicht. Diese allerersten EPCs von Asus, die fand ich eigentlich richtig cool. Die waren so, das gab es ja als 7 Zoll war der erste, glaube ich. Ne? Und dann gab es aber, den gab es nur ganz kurz, einen ähnlichen, der auch dieses ganz kleine Gehäuse hatte, aber schon 9 Zoll, 8,9 Zoll oder so. Der hatte dann sogar 1024er Auflösung. Und den fand ich eigentlich echt super, weil der war so klein, den konnte er fast in die Tasche stecken.
Was sagen denn deine virtuellen Maschinen zu sowas?
Die schreien wahrscheinlich.
Ja, wenn man, also den Rechner als VM könnte man sicherlich, wahrscheinlich kann man den sogar komplett emulieren inzwischen. Single Core Atom oder was das war.
Also das aber auch als gutes Stichwort, es lohnt sich nur in Ausnahmefällen wirklich uralt Hardware weiter zu betreiben. Mhm. Vielleicht auch, weil man Retro-Fan ist und gerne Period Correct Hardware am Laufen hat. Das kann natürlich ein Grund sein, aber für den alltäglichen produktiven Einsatz ist irgendwann auch die sinnvolle Grenze erreicht.
Da muss man
erreicht.
Sich ja fragen, ob nicht irgendwann, also je älter die Hardware wird, desto eher ist ja auch die Gefahr, dass sie aussteigt.
Ja. Ne?
Also wenn man wirklich darauf angewiesen ist, dass dieser Rechner funktioniert, dann sollte man vielleicht gelegentlich mal was Neues kaufen.
Ja, oder man sucht ein gebrauchtes Gerät, das die gleiche Hardware hat und legt sich den als Backup hin.
Kann man auch machen.
Das wird in der Industrie ja teilweise sogar so gemacht, dass man dann alte Hardware gezielt aufkauft dafür.
Gab es da nicht mal diese tolle Story, dass die NASA auf eBay irgendwelche
80er waren das
gekauft hat, ne?
Genau. Ja, meiner steht oben noch. Ne? Also,
wartest du noch
nach, falls die NASA zuhört?
Ja, Stichwort Linux, was immer so ein Gedanke ist, der mir dann gleichzeitig kommt. Lubuntu ist eine hammergeile Idee, um einen Rechner weiter zu benutzen, als die Industrie / Microsoft sich das so vorstellen. Aber man darf auch keine Wunder erwarten.
Man sollte keine Wunder erwarten. Also wer jetzt einen ähnlichen Geschwindigkeitssprung erwartet, wie von einer mechanischen Festplatte auf eine SSD umzusteigen, den muss ich, glaube ich, enttäuschen. Ich war schon überrascht auf jeden Fall, als wir das jetzt bei dem Artikel auf dem Testrechner, das war schon ein ganz schöner Geschwindigkeitssprung. Ne? Also da war vorher so ein bisschen verzuppeltes Windows 7 noch drauf und dann auf so ein schlankes Lubuntu umzusteigen, das war schon ein Geschwindigkeitssprung. Was natürlich so ein bisschen der Haken auch an der Sache ist, ich meine, ganz viel spielt sich heute einfach im Web ab. Ne? Also der Browser ist irgendwie mein Fenster zur Welt und ich habe da drin irgendwie eine ganze Reihe von Web-Anwendungen und das ist dann halt so ein bisschen, was einem dann vielleicht auch den Spaß halt daran nimmt, so eine alte Hardware noch weiter zu betreiben. Ne? Einfach dadurch, dass die so einen enormen RAM-Verbrauch haben, auch die Prozessoren dann, diese alten Prozessoren an ihre Grenzen bringen.
Also gewinnst im Prinzip dann so, wenn dein Betriebssystem vielleicht jetzt im RAM nicht mehr 2 Gigabyte belegt, sondern 500 Megabyte, gewinnst du halt diese 1,5 Gigabyte.
Ja, aber ich habe dann
schnelleren Prozessor.
Ich habe dann vielleicht so ein bisschen mehr noch in der Hinterhand, ne? Aber ja, wenn ich halt auf so viele Webanwendungen angewiesen bin in meinem Arbeitsalltag oder so, dann profitiere ich davon einfach weniger, ne? Aber die ganzen Anwendungen, die sozusagen nativ laufen, wenn ich jetzt irgendwie Textverarbeitung mache, E-Mails lesen, whatever, damit kann ich auf jeden Fall komme ich gut im Alltag durch, würde ich sagen.
Und wer sich das nicht traut, direkt umzusteigen, man kann es ja auch parallel installieren.
Genau, oder? Man kann es zum Beispiel parallel.
Platz auf der Platte ist.
Genau, wenn ein bisschen Platz noch auf der Platte ist, wenn man sein Windows dafür verkleinern muss, da sollte man auf jeden Fall vielleicht noch ein wichtiger Tipp auf die Bordmittel von Windows auch setzen, um die Partition zu verkleinern. Da hat aber auch mein Kollege Axel Faldig mal einen Artikel zugeschrieben. Den haben wir auch da in der Literaturangabe von dem Linux-Artikel. Und da sollte man sich dran halten, weil auch die meisten Installer von Windows-Distributionen können die Windows-Partition verkleinern. Die sind da aber vielleicht ein bisschen rabiater, sagen wir es mal so. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte da sich also an die Windows-Bordmittel halten.
Du meinst die Installer von Linux?
Die sind rabiater, genau.
Du hast eben Windows gesagt.
Oh, sorry, dann habe ich es vertauscht. Und was man ja auch immer mal machen kann, ist einfach mal ein Linux-Probe fahren, ne? Also ich kann ja auch einfach die Distribution auf einen USB-Stick flashen, als Live-System starten und da einfach mal schauen, funktioniert eigentlich alles, ne? Kann ich mich mit dem WLAN verbinden? Funktioniert Bluetooth? Gefällt mir das überhaupt? Finde ich die Software, die ich brauche? Da wird ja noch nichts auf die Systemplatte geschrieben. Das kann man also bedenkenlos mal eine Runde testen.
Nur die Anwendungsstarts werden wahrscheinlich langsamer sein.
Die werden langsamer sein,
klar. Kommt auf den USB-Stick an, würde ich mal sagen.
Im Vergleich zu einer Festplatte kann das sogar
schneller
sich anfühlen. Ne?
Also ich habe da so ein paar USB-Sticks schon getestet, die kommen mit 10 Gigabit pro Sekunde.
Also charmant, ne? Ja. Okay.
Deutlich schneller als eine Festplatte. Schneller als SATA-SSD.
Gut. Ich danke euch. Ein Riesenthema. Wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterquatschen.
Ja. Wir haben auch eine ganze Menge Sachen einfach nicht angerissen, aber irgendwann, ja.
Und das meiste andere steht ja im Artikel oder in den Artikeln.
Eben, genau. Also falls ihr sie noch nicht habt, die CT 17 2013, es sind satte 8 Artikel, die so ziemlich jeden Aspekt. Der Kollege Florian Müßig hat auch noch was zu Notebooks geschrieben, was so ein bisschen deprimierend ist, weil die Kernaussage eigentlich ist, wenn überhaupt was geht, hast du Glück. Außer RAM und SSD kann man meistens gar nichts machen.
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt.
Seltene Ausnahmen, ja. Aber
ja.
Ja.
Wer sowas machen möchte, muss ich halt dieses Framework
zum Beispiel. Beispielsweise. Ja, ne? Da kannst du ja sogar das Mainboard tauschen, glaube ich.
Ja.
Ne? Ja, richtig. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr Kommentare habt, irgendwas euch aufgefallen ist, ihr bestimmte Themen noch näher beleuchtet haben möchtet, kommentiert, schreibt uns, abonniert uns. Ansonsten vielen Dank euch dreien, vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
Ciao.